Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus, die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Lasst uns in der Stille um den Segen des Wortes Gottes bitten. Herr, wir wollen dir danken für den Reichtum deines Wortes, wollen dich bitten, dass du in uns aufschließt, dass wir es hier und auch am Computer erfahren, dass du ein lebendiger Gott bist und Wegweisungen für unser Alltag schenkst. Amen. Auf dem Wochenplan und wahrscheinlich jetzt auch bald hier auf der Leinwand ist Hebräer 13 zu sehen, die Verse 1 bis 8 nach der Übersetzung von Martin Luther. Ich habe dann nebenbei noch die andere Übersetzung, die ja auch ausgeteilt wurde, abgezogen oder abgedruckt. Das ist diese messianisch-jüdische Übersetzung, in der Dinge ein bisschen deutlicher werden. Ich werde dann auch im Laufe der Predigt an einer Stelle zumindest darauf hinweisen. Jetzt zuerst, so wie es im Wochenplan abgedruckt ist. Bleibt fest in der brüderlichen Liebe. Gastfrei zu sein, vergesst nicht, denn dadurch haben einige ohne ihr Wissen Engel beherbergt. Denkt an die Gefangenen, als wärt ihr Mitgefangene, und an die Misshandelten, weil auch ihr noch im Leibe lebt. Die Ehe soll in Ehren gehalten werden bei allen und das Ehebett unbefleckt. Denn die Unzüchtigen und die Ehebrecher wird Gott richten. Seid nicht geldgierig und lasst euch genügen an dem, was da ist. Denn der Herr hat gesagt in Josua: Ich will dich nicht verlassen und nicht von dir weichen. So können wir getrost sagen, Psalm 118, der Herr ist mein Helfer. Ich werde mich nicht fürchten, was kann mir ein Mensch tun? Gedenkt eurer Lehrer, die euch das Wort Gottes gesagt haben, ihr Ende schaut an und folgt dem Beispiel ihres Glaubens. Jesus Christus gestern und heute und derselbe auch in Ewigkeit. Liebe Gemeinde, wie können wir in der Krise überleben? Dieses Thema hat uns jetzt die letzten Monate beschäftigt. Natürlich nicht nur uns als christliche Gemeinde, sondern eigentlich fast jeden und auch nicht nur in Deutschland, sondern weltweit. Das sind ja Phänomene, die betreffen nicht nur Christen, sondern sind sozusagen religionsübergreifend. Aber wenn wir in die Heilige Schrift hineinschauen, und das ist auch in diesem Fall wirklich hilfreich, dann werden wir sehen, es gab immer Krisen. Und das soll damit jetzt nicht verkleinern, diese Herausforderungen, in die wir hineingestellt sind, aber doch in einen etwas weiteren Horizont hineinstellen. Der Hebräerbrief ist an Christen geschrieben, die in einer Krisensituation gelebt haben. Und deren Glaube in dieser Krisensituation ein bisschen abgeflacht ist. Die Krisensituation damals im ersten Jahrhundert unserer Zeitrechnung war, dass im Römischen Reich es viele Religionen gab. Manche Kaiser waren ein bisschen toleranter. Da konnten dann die Christen auch ihren Glauben einigermaßen ungehindert ausüben. Und dann gab es aber auch Kaiser, die waren von einer Staatsreligion überzeugt. Mit sich selber als Mittelpunkt, das ist ja meistens das. Je stärker man sich selber im Mittelpunkt sieht und je wichtiger man sich selber nimmt, umso intoleranter wird man gegenüber anderen Menschen. Und das war diese Herausforderung damals im ersten Jahrhundert nach Christus. Der Kaiser hat sich in den Mittelpunkt gestellt und hat dafür gesorgt, dass überall in den Städten er im Mittelpunkt auf dem Marktplatz steht, mit einer Säule, einer kolossalen Säule. Und jeder musste dann diese Säule verehren als Gottersatz. Und Christen haben das nicht gemacht, viele Christen nicht, weil sie gesagt haben, wir beten keine toten Götzen an, das wäre Rückfall in den Baalskult des Alten Testamentes, sondern wir haben einen lebendigen Gott, den man nicht sehen kann, aber erfahren darf. Und das hat halt manchen Kaisern nicht so gut gefallen. Das hat so ein bisschen an der Ehre gekratzt. Da gibt es so ein paar ganz wenige, so weit weg dann verstreut im Römischen Reich, die widersetzen sich dem Befehl des Kaisers und die haben es dann zu spüren bekommen. Manche sind verfolgt worden, manche sind in Gefängnisse hineingeworfen worden, misshandelt worden. andere wieder nicht. Und das war die Krise der Hebräerchristen. Hebräischsprachige, also Judenchristen von ihrem Herkommen, und die mussten sich jetzt damit auseinandersetzen, dass sie mit dem Leben bedroht waren. Der Schreiber des Hebräerbriefes hat den Hebräerchristen in dieser Situation Mut gemacht und hat wirklich gesagt, es ist schwierig, in einer Krise zu sein, ist immer herausfordernd. Es ist nie angenehm. Egal, ob die jetzt Corona heißt oder mit der Krone des römischen Kaisers zu tun hat, es fordert uns nämlich zu einer Stellungnahme heraus. Es holt uns aus unserer Komfortzone heraus, in den Gegenwind. Und der kann manchmal auch ganz schön heftig blasen. Und dann ist die Frage, wie reagiere ich jetzt? Ziehe ich mich zurück, ducke ich mich weg, lasse diesen Sturm sozusagen über mich hinweglaufen, in der Hoffnung, dass er bald aufhört? Oder gehe ich offensiv damit um? Sehe ich das als Chance, als geistliche Chance? In jeder Krise steckt immer eine Chance. Das kommt auch von dem griechischen Wort Krinein, woher das Wort Krise ja kommt. Krinein heißt scheiden, unterscheiden. Völlig neutral gemeint. Gar nicht so negativ besetzt, wie das heute der Fall ist. Und so hat der Schreiber des Hebräerbriefes den Christen damals Mut gemacht. Seht die Krise, in der ihr seid, wo auch manche verfolgt und misshandelt werden, seht diese Krise als Chance an. Als Chance, den Reichtum dieses lebendigen Gottes noch stärker zu erfahren, als ihr es schon bisher erfahren habt. Und er wird dabei ganz konkret. Und ich versuche mal an vier Punkten, dieser konkreten Punkte, das ein bisschen nachzuzeichnen. Nicht als fertiges Rezept, sondern als Gedankenanstoß, damit jeder das in seinem Leben ein bisschen als Impuls übersetzen kann. Das Erste, gastfrei zu sein, kann in der Krise eine ganz starke Ermutigung sein. Und hier muss man aber auch ein bisschen genau hinschauen, was bedeutet dieser Begriff. In Vers 1, Hebräer 13, schreibt der Autor, bleibt fest in der brüderlichen Liebe. Das ist die Liebe innerhalb der Gemeinde. Und in Vers 2 schreibt er, gastfrei zu sein. Vergesst nicht, das griechische Wort für gastfrei ist ein anderes Wort als das griechische Wort für Bruderliebe. Und das ist wirklich wichtig hier. Bruderliebe ist das, was innerhalb der Gemeinde geschieht. Und das, was jetzt hier mit gastfrei gemeint ist, bezieht sich nicht auf die Gemeinde, sondern auf die, die draußen sind, die nicht zur Gemeinde dazugehören, nicht zur Ortsgemeinde dazugehören. Wenn also nach dem Gottesdienst, so wie heute auch, sich manche, die jetzt im Gottesdienst sind, sich gegenseitig einladen zum Mittagessen hier in der Gastwirtschaft nördlich oder südlich von unserer Paul-Gerhardt-Kirche, dann ist das wirklich ganz nett. Das ist aber nicht das, was hier mit gastfrei gemeint ist. Das ist Bruderliebe. Innerhalb des eigenen Zirkels bleiben. Gastfrei heißt, bereit zu sein, sich zu öffnen für außerhalb. Um neue Lebens- und neue Glaubenserfahrungen zu sammeln. Und das kann manchmal sehr spannend sein. Ich habe vor ein paar Tagen mal ein Beispiel erlebt. Ich war in meiner Wohnung. Und da hat dann die Frau Riedinger, die Amtssekretärin, nach oben durchtelefoniert und hat gesagt, da draußen sitzt ein Mensch unter dem Apfelbaum im Kirchhof. Der war vor ein paar Wochen beim Hebräisch-Seminar in der Allgäuweite südlich von Kempten. Dadurch habe ich ihn halt gekannt, weil wir so fünfeinhalb Tage versucht haben, ein bisschen Hebräisch zu lernen, damit wir diese Lieder, so wie vorhin auch, das Hebräische so richtig von ganzem Herzen auch mitsingen können. Der Kol Gadol, ah, wunderbar und so. Und das haben wir ein bisschen geübt. Und dann ist ja wieder jeder in seine eigenen Häuser gegangen. Dieser Mensch, der hat da in der Nähe vom Bodensee in so einer, man würde sagen, landwirtschaftlichen Genossenschaft, man könnte jüdisch auch sagen, in einem Kibbutz gelebt, mit 30 anderen Menschen. Und ich habe seitdem keinen Kontakt mehr mit ihm gehabt, bis eben vor ein paar Tagen nachmittags er hier unter dem Apfelbaum saß. Ich hatte keine Ahnung davon. Er saß einfach da mit seinem Rucksack nebendran auf dieser Bank. Und Heinz-Günter Ernst musste sich jetzt überlegen, ja, wie gehe ich denn jetzt eigentlich damit um? Ja, denn mein Tag war halt wie so meistens etwas durchgetaktet. Und das war jetzt nicht so ganz geplant. Und ich habe dann etwas überlegt und gerungen und gebetet auch. Das ist der Vorteil, wenn man vom ersten Stock ins Erdgeschoss runter muss, dann hat man noch 20 Sekunden Zeit, so ein kleines Gebet weiterzugeben, dass einem der Herr doch irgendeinen klugen Gedanken noch in dieser Situation vermittelte. Und er wollte dann wissen, wo man hier in der Nähe irgendwo übernachten kann, da konnte ich ihm noch helfen. Und dann haben wir ausgemacht, dass wir uns dann beim Abendessen treffen, dass er also beim Abendessen in meine Wohnung kommt und ich hatte dann noch 3 Stunden Zeit. Das war schon mal wunderbar für mich. Ich habe dann mal so im Stillen ein bisschen meinen Kühlschrank durchgeschaut, was denn da noch so drin ist und ob das zumutbar ist und habe gemerkt, ich muss eine neue Butter kaufen, denn die ist nicht mehr so ganz gut für einen Gast und ein paar Brotscheiben habe ich auch noch gebraucht. Ja, und dann kam er dann zum Abendessen. Also das Abendessen war nicht so feudal. Ich bin ja Teilzeit-Single und da habe ich nie so die große Auswahl. Man hat ein paar Scheiben Brot und ein paar Scheiben Wurst und ein paar Scheiben Käse und ein bisschen was zu trinken. Aber das war gar nicht der entscheidende Punkt, was da auf dem Tisch stand. Viel wichtiger war diesem Menschen, der jetzt sozusagen mit dem Rucksack unterwegs war, viel wichtiger war diesem Menschen, dass ihm gegenüber am Tisch einer saß, der einfach mal zugehört hat. Denn in diesen 4 Wochen, seitdem wir unser Seminar im Allgäu hatten, hat sich bei diesem Menschen viel getan, der ist so Mitte 50 vom Alter her gesehen. Und er hat dann gesehen, dass seine Zeit in dieser landwirtschaftlichen Kibbutz-Genossenschaft am Bodensee, dass da diese Zeit zu Ende geht. Er hat sich dann verabschiedet, er hat alles verschenkt an seine Mitarbeiter, was er damals hatte, und ist mit einem Rucksack losgezogen. Und hat dann gesagt, er möchte sich jetzt von Tag zu Tag neu führen lassen. Er hat auch gesagt an diesem Tag, er wusste am Morgen noch nicht, was am Nachmittag auf ihn zukommt. Ich hätte ja auch weg sein können, ich war der Einzige, den er in München gekannt hat. Und er hat dann auch gesagt, wie es am nächsten Tag mit ihm weitergeht, weiß er auch noch nicht. Er wusste nur, dass er dann an die Isar geht. Er hat sich so DIN A2 Plakate gekauft, wo er so ein paar geometrische Formen aufgeschrieben hat oder aufgezeichnet hat. Und diese geometrischen Formen wollte er an der Isar neben sich hinlegen und wollte mal schauen, was sich dann ergibt, welche Gespräche dann möglich sind. Wie hättet ihr reagiert, wenn ihr solch einem Menschen gegenüber gesessen wäret? Hättet ihr gedacht, das ist aber ein ziemlicher Spinner hier? Wovon will der eigentlich leben, wenn er da so jetzt aussteigt und mit Mitte 50? Er hat von sich gesagt, er sieht das als einen Auftrag von Gott her. Gerade jetzt in dieser Zeit, die so von Corona geprägt ist, einen anderen Gesichtspunkt zu setzen als das, was sonst normalerweise von der Politik gesetzt wird. Weil die Politik, die wedelt ja immer mit dem Scheckbuch. Das sage ich jetzt gar nicht negativ. Es gibt ja für alles, für irgendeinen Mangel gibt es ja jetzt immer irgendwo Geld. Man muss nur die Anträge ausfüllen. Und er hat gesagt, dass er ganz genau den anderen Weg gehen möchte. Er hat mit seiner Arbeit aufgehört, obwohl die genügend zu tun hatten. Und wollte, wenn man so will, ein bisschen ein Stück weit mittellos, heimatlos weitergehen, um damit den Menschen zu bezeugen, dass Gottes Liebe wertvoller ist als die materielle Ausstattung, für die wir natürlich auch dankbar sein können. Das ist jetzt ein Beispiel, so wie es sein kann, wenn mal die Bereitschaft ein bisschen da ist, gastfrei zu sein und wenn es nur für ein paar Stunden ist. Einfach mal jemanden aufzunehmen, der sozusagen gerade vor der Türe steht oder sitzt und der dankbar ist, wenn er mal ein paar Worte sagen kann von dem, was ihm auf dem Herzen liegt. Wenn wir also so bereit sind, den Heiligen Geist mal ein bisschen durch unseren Kühlschrank wehen zu lassen, dann können wir durchaus Überraschungen erleben. Überraschungen, die unser Leben aber mit Sicherheit reicher machen. Als Symbol. Also zu den vier Punkten von Hebräer 13 gibt es immer ein kleines Symbol. Als Symbol diese Mademoiselle. Willkommen, gastfrei. Der zweite Punkt. Die Ehe soll in Ehren gehalten werden bei allen und das Ehebett unbefleckt. Das ist jetzt keine Abwertung des Single-Daseins. Es gibt ja in unserer Gemeinde einige Menschen, die das für sich als Lebensform von Gott her auch so annehmen und sich ja auch sehr konstruktiv hineininvestieren, entweder weil sie noch nie verheiratet waren oder weil sie schon verwitwet sind und auch das aus der Hand Gottes nehmen. Also wenn es jetzt hier um das Thema Ehe geht, ist es keine Abwertung. Aber im Hebräerbrief steht jetzt halt mal das Thema Ehe. Und das ist mir nochmal bei der Vorbereitung wichtig geworden. Wenn jetzt hier steht, die Ehe soll in Ehren gehalten werden, Ehren, dann ist das genau dasselbe Wort, was in den 10 Geboten im Blick auf Vater und Mutter steht. Du sollst Vater und Mutter ehren. Ehren heißt Wertschätzung vermitteln. Das nicht selbstverständlich nehmen, wenn ich in einer Ehe leben darf. Und immer wieder sich diese Dankbarkeit schenken zu lassen für den Ehepartner. Wir sind ja immer dankbar, wenn junge Leute oder auch manchmal noch nicht mal mehr ganz so junge Leute heiraten, wenn sie wirklich sagen, das ist jetzt der Weg, den ich aus der Hand Gottes ganz bewusst nehme und auch meinen Ehepartner aus der Hand Gottes nehme und dann noch in einem Gottesdienst sich ganz bewusst auch da wieder unter den Schutz Gottes stellen. Und man kann das ja auch immer nicht nur einmal machen, sondern man kann ja auch in Form eines Trauererinnerungsgottesdienstes, dieses Jahr war es jetzt leider nicht möglich aufgrund der Corona-Situation, aber es kann sich jeder auch immer wieder mal persönlich als Ehepaar segnen lassen oder wenigstens ein Gebet sprechen lassen. Diese Möglichkeiten gibt es ja unabhängig von Trauererinnerungsgottesdiensten. Denn, und das werden die meisten wahrscheinlich auch bestätigen, die Ehe ist angefochten. Zum einen auch in unserer Gesellschaft, weil es ja so viele Lebensformen inzwischen gibt, die ja alle als gleichartig und gleichwertig geachtet werden und dadurch die Ehe auch als Sonderstatus von Gott her gesehen weitgehend ja die Bedeutung verloren hat. Aber auch in einem christlichen Leben, auch da, wenn beide Ehepartner ganz bewusst das aus der Hand Gottes nehmen, ist die Ehe angefochten. Weil wir bleiben eigenständige Persönlichkeiten und es werden Missverständnisse entstehen. Und wenn es darum geht, wie man vielleicht mit den Enkelkindern umgeht, wie viel Zeit man sich nimmt und ob man sie verwöhnt oder nicht verwöhnt, das können manchmal spannende Themen sein, die auch für eine Ehe nach 40 Jahren noch zu einer Belastungsprobe werden können. Wenn die beiden Ehepartner nun plötzlich völlig gegensätzliche Meinung sind und der eine vom anderen denkt, wie kann der bloß? Oder wie kann die bloß? Und sich da das immer wieder schenken lassen, dass die andere Meinung jetzt nicht unbedingt ein Gegensatz von mir ist, sondern dass die andere Meinung eine Ergänzung zu meiner Meinung ist. Und dass es sich lohnt, auch da mal ein bisschen auf die Ergänzung zu hören. Und den anderen, auch wenn er scheinbar eine völlig abstruse Meinung hat, trotzdem noch als Geschenk, als Gabe aus der Hand Gottes nehmen. Da kann so eine Banane durchaus auch eine Hilfe sein, weil das ist jetzt der eine Teil der Ehe. So ein bisschen leicht krumm und schief, so wie das manchmal bei mir auch ist. Und dann gibt es noch den zweiten Teil der Ehe, der ist auch ein bisschen krumm und schief. Und das Interessante ist, wenn man zwei Teile, die beide krumm und schief sind, aneinander fügt, dann bekommt man plötzlich einen interessanten Durchblick. Wenn alles gerad wäre, gäbe es keinen Durchblick. Dann wäre das nämlich so ganz nah beieinander. Es ist also so eine Banane ist für mich ein viel interessanteres Bild für eine lebendige Ehe, als wenn das alles so strichmäßig ganz nah beieinander ist. Denn zwei Krumme schenken eine neue Perspektive. Und das zu entdecken, auch nach 30, 40 Jahren Ehe, das ist eine wunderbare Herausforderung. Und Ehe so zu leben, auch mitten in einer christlichen Gemeinde, dass hier zwei krumme Leute, zwei verkrümmte Leute, mitten in einer Gemeinde ihre Ehe als Geschenk aus der Hand Gottes nehmen. Und dankbar sind, wenn dieser Herr zwei verkrümmte Leute immer wieder innerlich aufrichtet, sodass sie dann auch von Herzen in der Lage sind, den anderen Krummen, als eigener Krummer, als Geschenk aus der Hand Gottes zu nehmen. Das ist das, wozu der Hebräerbrief die Christen damals in ihrer Ehe, mitten in der Krise, wozu er Mut gemacht hat. Als Symbol die Ehe. Das vierte Beispiel, soweit sind wir noch nicht. Ich heiße Heinz-Günter Ernst. Also das dritte Beispiel. Es geht um das Geld. Seid nicht geldgierig und lasst euch genügen an dem, was da ist. Denn der Herr hat gesagt, ich will dich nicht verlassen und nicht von dir weichen. Das ist natürlich auch wieder einer dieser heiklen Punkte, aber ich darf den Heiligen Geist tatsächlich durch meinen Geldbeutel wehen lassen. Und das Erstaunliche, das ist wirklich eine erstaunliche Erfahrung, da kann ich jedem nur Mut machen, dem ein bisschen nachzuspüren. Wenn ich den Heiligen Geist durch meinen Geldbeutel wehen lasse, dann wird mein Geldbeutel leichter. Und manchmal sogar, ohne dass ich was abgebe. Er wird nämlich innerlich leichter, weil ich nicht mehr so stark an dieses Geld gebunden bin. Weil ich einfach merke und weiß, dass der Sinn meines Lebens nicht unbedingt von dem abhängt, wie viel da jetzt gerade drin ist oder wie viel auf meinem Girokonto steht. Ja, oder ob ich jetzt eine Aktie habe oder auch keine Aktie. Und das kann wirklich so entlastend sein. Wenn ich so mit dem Fahrrad manchmal hier durch München, durch Straßen fahre, wo links und rechts Geschäfte sind, die alle wunderbar dekoriert sind und in fast jedem Geschäft steht das Wort Sale, also irgendeine Sonderaktion, die man da wieder kaufen kann. Und ich fahre da mit dem Fahrrad durch und denke mir, ach, was bin ich für ein reich beschenkter Mensch, dass ich auf viele von diesen Dingen einfach verzichten kann und gar nichts ausgeben muss, weil mein Kleiderschrank ohnehin schon groß ist und wenn ich nächstes Jahr irgendwann mal wieder einen Umzug vor der Nase habe, da bin ich dankbar für alles, was ich nicht einpacken muss, weil ich es nicht mehr habe, weil es halt irgendwann im Laufe der letzten 20 Jahre mal langsam zerschlissen ist und dann mal in irgendeinem Wertstoffcontainer entsorgt werden konnte. Also das entspannt wirklich. Das spart ganz viel, nicht nur Geld, sondern auch Zeit. Wenn ich manchmal denke, wie viel Zeit Menschen momentan verbrauchen, nur weil sie vor der Kasse eines Geschäftes stehen, in der fünften oder in der sechsten Reihe und warten müssen, bis sie mal drankommen. Damit sage ich nicht, dass wir gar nichts kaufen sollen. Also es ist schon klar, ich bin manchmal ja auch in einem Geschäft, so wie gestern Abend um 7, als ich dann die Bananen gekauft habe. Aber ich kann wirklich vieles. Ich kann vieles sein lassen und spare Zeit ohne Ende. Und das ist zum Beispiel auch der Vorteil, wenn man viel zu tun hat, das habe ich schon gemerkt auch, wenn ich viel zu tun habe, dann spare ich ganz viel Geld. Ich habe nämlich gar keine Zeit, es auszugeben, weil die Arbeit, mit der ich mich beschäftige, da muss ich kein Geld dafür ausgeben. Da reicht ab und zu ein freundliches Gesicht. Und das ist dann für mich, und das meine ich schon auch ernst, das ist für mich wirklich eine große Herausforderung im Blick auf den Ruhestand. Ich muss mir für den Ruhestand wirklich sinnvolle Tätigkeiten suchen. Erfreulicherweise weiß ich schon ein paar, die auch mal wieder mit irgendeiner Sprache zu tun haben. Aber ich muss mir da wirklich ganz bewusst sinnvolle Tätigkeiten suchen, denn wenn ich nichts zu tun habe, dann ist die Gefahr sehr groß, dass ich Sachen einkaufe, Geld ausgebe, die ich aber eigentlich gar nicht brauche. Aus reiner Langeweile einkaufe, weil ich nichts Sinnvolleres zu tun habe. Dabei gibt es so viele gute, sinnvolle Dinge. Also, wenn einer wirklich den Heiligen Geist durch den Geldbeutel wehen lässt, dem kann ich garantieren, der ist am Ende des Monats so ein reich beschenkter Mensch und hat ganz viel Zeit, die er sinnvoll in andere Dinge hinein investieren kann, als unbedingt an einer Kasse anzustehen. Deswegen das dritte Symbol. Und das vierte. Gedenkt an eure Lehrer, die euch das Wort Gottes gesagt haben. Ihr Ende schaut an und folgt ihrem Glauben nach. Als ich das so gelesen habe, dachte ich mir, darüber kann ich nicht predigen. Also das passt auch nicht, das stimmt nämlich auch nicht so. Das steht so nicht in der Bibel drin, wie das Luther übersetzt hat. Deswegen kann ich jetzt nur Mut machen, mal dieses Blatt hier zur Hand zu nehmen. Gedenkt eurer Leiter, derer, die euch die Botschaft Gottes gebracht haben, denkt über die Früchte ihres Lebenswandels nach und ahmt ihr Vertrauen nach. Das trifft es schon eher. Es geht nicht darum, jetzt so als ein Standbild so über den Menschen zu schweben, so der King zu sein und angehimmelt zu werden, so seinen Fanclub zu haben und per Facebook, was weiß ich, wie viele Follower man dann anschließend hat, ja, die einem dann hinterher folgen, ja, und genauso sein wollen wie dieser HGE da. Das ist es eben gerade nicht. Natürlich ist es gut, wenn es geistliche Leiter gibt, wenn es geistliche Vorbilder gibt. Das ist was Wunderbares und eine christliche Gemeinde ist insofern lebendig, insofern es solche Menschen gibt, die in diese Verantwortung sich hineinstellen. Das kann manchmal aber auch ein Knochenjob sein, Verantwortung zu übernehmen und dann im Gegenwind zu stehen und dann verschiedene Meinungen zu Sachfragen aushalten zu müssen. Und auch Christen haben ja unterschiedliche Meinungen. Deswegen, es geht nicht darum, dass jetzt Menschen so überproportional hochgestellt werden. Also nicht Papst 2 oder so irgendwas dann. Ne? Sondern schon ein bisschen zu schauen, wie haben die im Lauf ihres Lebens, im Lauf der 30, 40, 50, 60 Jahre, die sie schon Christen sind, wie haben sie da wirklich Krisen durchgestanden? Zum Beispiel die 68er-Krise, die vor 50 Jahren in Deutschland gewesen ist. Wie haben das damals Christen durchgestanden, diese Herausforderungen? Oder die Krise des Wiederaufbaus vor über 70 Jahren. Wie haben da Christen sich in diese Aufgabe hineingestellt? Was war ihnen damals wichtig? Was haben sie Gutes gemacht? Und wo sagen sie im Nachhinein auch, dass wir falsch gehandelt haben? Denn das gehört ja auch immer wieder dazu. Ein Leiter zeichnet sich dadurch aus, dass er auch seine Fehler zugeben kann. Seine falschen Entscheidungen. Und dem ein bisschen nachzuspüren, gerade mal solche Leute zu fragen, die das damals aktuell erlebt haben, also die Großvätergeneration zu fragen, wie das denn damals war nach dem Zweiten Weltkrieg mit dem Wiederaufbau und mit dem Aufbau natürlich der christlichen Kirchen auch, die ja weitgehend durch die NS-Zeit da niederlagen. Von den Ostgebieten mal ganz abgesehen, die sich ja völlig neu organisieren mussten. Dann unter polnischer Flagge jetzt zum Beispiel oder in der DDR. Das waren schon existenzielle Herausforderungen für die Christen damals. Oder eben die Vätergeneration mal zu fragen, wie die denn das damals durchgestanden haben, diese 68er Revolution, ja, die ja durch Deutschland, durch Frankreich, durch viele andere Länder einfach gejagt und gefegt ist und die ja vieles beseitigt hat. Viele Werte über den Haufen geworfen hat, die in der Bibel begründet sind. Wie da Christen damit umgegangen sind. Wie in den christlichen Gemeinden damit gelebt wurde oder damit gelebt wird. Was gut gelaufen ist und wo Fehler passiert sind. Das ist eine ganz spannende Frage, dem nachzuspüren. Und dafür ist auch eine christliche Gemeinde da. Wir hatten am Mittwochabend im Deberhaus, also Westend 174, einen Gottesdienst, der darf jetzt ja wieder sein, bis maximal 10 Personen, aber diese Personenzahl wird so und so nie überschritten. Bei den Evangelischen in diesem Haus, da gibt es keine Probleme. Und da bin ich ein bisschen mit diesen älteren Menschen diese Frage durchgegangen, Überleben in der Krise. Was konnten die dazu beitragen? Ich habe wirklich Mut gemacht, das war keine monologische Predigt, das war ein Gespräch. Und ich fand das so wertvolle Beiträge. Ich habe auch gesagt, dass manches von dem heute in dieser Predigt vorkommt. Und eine dieser Damen, die vermutlich schon 80 oder vielleicht sogar noch ein bisschen älter ist, die hat wirklich gesagt, sie würde jedem empfehlen, jedem jüngeren Menschen, eine freundschaftliche Beziehung zu einem älteren Menschen einzugehen. Um in diesem Miteinander der Generationen an diesen Lebens- und Glaubenserfahrungen Anteil zu bekommen, die so reich und wertvoll sind, die aber nirgendwo aufgeschrieben sind. Die auch in keiner Tageszeitung stehen. Das sind die Schätze, die Funde, die uns Gott in der Gemeinde anvertraut, dass wir die anzapfen, dass wir hier im Miteinander der Generationen diesen Glauben leben, dass wir sehen, wie sind die Altvorderen mit ihren Krisen umgegangen, was können wir für unsere Krise daraus lernen. Und deswegen habe ich mir dann auch erlaubt, auf der Rückseite dieses Blattes diese drei Fragen zu schreiben, die mit diesem Thema zu tun haben. Was würde in unserer Gemeinde an Segensströmen freigesetzt werden, wenn wir uns im Miteinander der Generationen mit Wertschätzung überschütten würden? Und da hat jeder jeden Tag Gelegenheiten dazu. Man muss nur mit offenen Herzen und offenen Augen durch Leim oder durch Aubing oder wodurch auch immer laufen oder fahren. Es gibt so viele Menschen, denen kann ich und darf ich mit Wertschätzung begegnen und kann von deren Lebenserfahrungen wirklich profitieren. Und das alles unter dieser Voraussetzung, die jetzt als letztes in diesem Bibelabschnitt steht, Jeschua, also Jesus Christus, ist derselbe gestern, heute und für immer. Ich habe mir dann erlaubt, deswegen diesen Vers auf Hebräisch auch noch auf dieses Blatt draufzusetzen. Jeshua HaMashiach, Hu Etmol Hayom Uleolamim. Das ist nämlich noch ein bisschen dichter als das, was jetzt in der Übersetzung steht. Hier steht wörtlich Jesus, der Messias, der Retter, und dann steht zweimal Hu. Das ist jetzt aber nicht eine Eule, die in den Wald reinruft, sondern das ist eine Verstärkung. Hu heißt er, ja, er alleine. Also Christus, Jesus ist der einzige Retter, den es überhaupt auf dieser Erde gibt, den es überhaupt in der Vergangenheit gegeben hat. Steht hier ja etmol, also Vergangenheit. Der einzige Retter, den es überhaupt in der Gegenwart gibt, Hayom. Und der einzige Retter, den es jemals in die Zukunft hinein, Leolamim, ist der Plural von Zukunft, gibt es im Deutschen gar nicht. Zukunftsperspektiven würde man vielleicht sagen noch. Das ist alles, die Vergangenheit, die Gegenwart und die Zukunft, ist in Jesus Christus verankert. Dieser Vers 8 von Hebräer 13 ist einer der zentralen Begriffe des kompletten Neuen Testamentes über die dauerhafte Bedeutung von Jesus Christus, von Jesus als Messias, als Retter dieser Welt. Und das ist die Grundlage, weshalb der Hebräerbrief den Hebräer Christen wirklich Mut macht, offensiv mit einer Krise umzugehen, sie als geistliche Chance zu verstehen, den Glauben zu lieben, gastfrei zu sein, in der Ehe die Gegenwart Gottes ganz bewusst immer wieder dankbar anzunehmen, den Heiligen Geist durch den Geldbeutel wehen zu lassen und in unserer christlichen Gemeinde im Miteinander der Generationen viele Glaubens- und Lebensschätze wahrzunehmen und auch dafür dankbar zu sein. Amen. Der Friede Gottes, welcher höher ist als all unsere menschliche Vernunft, er bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen.